Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 141. Es ist der 27.12.2015 und somit auch das Ende des Jahres. Und wir beginnen nun mit unserem Jahresrückblick 2015. Heute mit dabei der Jan.
Hoi.
Der Benny.
Hi.
Der Eugen.
Servus.
Und natürlich auch der Imano.
Guten Abend.
Und meine Wenigkeit, der Robert. Wir besprechen heute diverse Kategorien und fangen wir am besten an mit der größten Kategorie des Jahres, der persönliche Eindruck eines jeden von uns, der Kampf des Jahres. Eugen, welcher war das denn für dich?
Also ich habe mich entschieden für Francisco Vargas gegen Takashi Miura. Das war auf der Undercard von Alvarez gegen Cotto. Ich hatte den Kampf auch vorher gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe mir dann die Undercard angeschaut und der Kampf hat mich dann einfach so elektrisiert. Und warum der Kampf des Jahres für mich war, weil einfach gefühlt der Kampf so oft kippte. Also ich hatte immer den Eindruck, mal gewinnt Miura den Kampf, mal Vargas. Und es ging immer hin und her und es war einfach so intensiv und so ein hartes Duell. Und deswegen habe ich mich für diesen Kampf entschieden.
Jan, was war für dich der Kampf des Jahres?
Ich sag mal, Viktor Postol gegen Matisse. Weil das war echt ein relativ überraschendes Ergebnis für mich. Also ein starker Upset, starke Situation, einfach alles, was in dem Kampf war. Also wenn man sich einen Kampf dieses Jahr anschaut, dann würde ich mir den nochmal anschauen.
Benny, gab es für dich einen Kampf, der 2015 besonders herausgestochen hat?
Ja, ich muss mich dem Eugen anschließen. Also Miura Vargas steht bei mir auch auf dem Zettel. Für mich, also Matisse Provotnikov hatte ich noch auf Platz 2, aber Miura Vargas ist ein überragender Kampf. Wirklich dieses Hin und Her, wie er es schon gesagt hat. Es ging wirklich, der Kampf ist alle 2-3 Runden gekippt. Nach dem Niederschlag von Miura in der 4. Runde, der dann Bombe um Bombe gelandet hat. Und dann kommt Vargas in der Mitte des Kampfes nochmal zurück und gewinnt den Kampf durch K.O. Also wirklich eine Wahnsinnsschlacht und für mich eindeutig der eindeutige Sieger dieses Jahr, Kampf des Jahres.
Okay, Imanu, was war für dich dein persönlicher Favorite 2015?
Ja, ich habe vielleicht einen, wo weniger auf der Liste stehen haben. Es war relativ kurzfristig entschieden worden. Deswegen nehme ich jetzt Klitschko gegen Fury und zwar aus dem Grund nicht, weil es unbedingt eine Riesenschlacht war, sondern vielmehr, weil bis zum Schluss Spannungen im Kampf war. Man wusste nicht, wie das Urteil im Endeffekt ausgehen wird. Der Kampf war schon für viele, auch für die Kommentatoren, auch für viele, die gescored haben, relativ eng bis zum Ende. Und ich weiß nicht, so wo Klitschko unbedingt den K.O. brauchte, so in den letzten 2-3 Runden, da habe ich immer den Eindruck gehabt, dass er noch die Möglichkeiten hat, dass er noch vielleicht möglicherweise den entscheidenden Schlag landen kann. Fury wirkt auch ein bisschen müde zum Ende und ja, Klitschko war fast 10 Jahre ungeschlagen oder war 10 Jahre ungeschlagen und da traut man ihm immer zu, natürlich noch irgendwie einen Weg zu finden, den Kampf erfolgreich zu beenden. Und deswegen habe ich mich entschieden, diesen Kampf als Kampf des Jahres zu wählen, auch wenn jetzt hier ja nicht so die unbedingt spannenden Momente im Kampf drin waren, aber allgemein die ganze Story um den Kampf rum und die 10 Jahre ungeschlagen von Klitschko sind dann im Endeffekt durch dieses verkündete Urteil weg. Und alles insgesamt, denke ich, war es so der Kampf. Natürlich auch, also ohne den Ausgang hätte Klitschko das Ding gewonnen, natürlich nicht, aber so für mich der Kampf des Jahres.
Die Punkte, die du gerade angesprochen hast, kann ich auch bei mir mit reinnehmen. Du hast zwar die ganze Geschichte um den Kampf, nicht der Kampf als solches selber, einfach die ganze Geschichte um den Kampf hat es halt interessant gemacht. Deswegen wähle ich Mayweather gegen Pacquiao, nicht weil der Kampf so besonders doll war, aber es waren nun mal die de facto zu dem damaligen Zeitpunkt zwei Top- die zwei besten Boxer, die aktuell auf dem Markt waren. Das ist der Kampf mit der höchsten Kampfbörse aller Zeiten bis dato. Der Kampf selbst nicht sonderlich spannend, aber es waren nun mal die de facto zwei besten Boxer der Welt im Ring. Das muss man auch erstmal schaffen. Gut. Vom Kampf des Jahres kommen wir genau zur Gegenseite. Das Mismatch des Jahres. Der Kampf, den die Welt so überhaupt nicht gebraucht hat 2015. Welcher war das für dich, Eugen?
Boah, da gibt es so eine verheerende Masse von Kämpfen, die man wahrscheinlich anführen könnte. Die Wiederauflage von Abraham gegen Stieglitz 8 vielleicht wäre da zu nennen. Oder weiß ich, Erik Molina kämpft um die WTC-Weltmeisterschaft gegen Deontay Wilder. Solche Dinge, also ja, das sind, es gibt da halt unfassbar viele Kämpfe, wo man einfach vorher schon weiß, irgendwie wer gewinnt. Und so Ansetzungen, die einen überhaupt nicht reizen. Und ja, ich nehme einfach mal Wilder gegen Molina.
Okay. Jan, was meinst du?
Das ist jetzt peinlich, aber ich habe hier Deontay Wilder gegen Eric Molina stehen, einfach aus dem Grund, Wilder behauptet von sich, er ist der Heavyweight Champion of the World und dann kämpft er gegen echt Leute aus der dritten und vierten Reihe und das ist einfach, Molina ist halt das Beispiel dafür, aber es geht ja nächstes Jahr genauso weiter. Na gut, etwas bessere Gegner sparen, aber trotz allem, das ist meine Wahl.
Benni, was ist deine Wahl?
Ja, ich sehe das eigentlich insgesamt auch so wie der Eugen. Ich habe mich allerdings stellvertretend für Peter Quillen gegen Michael Serafa entschieden, weil es da auch noch diesen extrem heftigen K.O. gab in diesem, also wirklich ein Mismatch von der ersten Sekunde an. Und dann gab es diesen mega harten K.O., wo Serafa ja dann aus der Halle getragen werden musste. Und das war furchtbare Ansetzung. Furchtbare Ansetzung.
Imano, was fandest du denn furchtbar?
Ja, furchtbar fand ich die Neuauflage von Abraham gegen Stieglitz. Also die vierte. Die ersten drei waren ja relativ, ja schon, hatten ihre Spannung auf jeden Fall. War vielleicht schon gerechtfertigt, die dreimal anzusetzen, aber der vierte im Endeffekt, ja, war schon irgendwie vorherzusehen, was da passiert. Dass es jetzt dann so klar wird, im Endeffekt, gut, war vielleicht doch etwas überraschend und ja, gerade das ist es halt im Endeffekt, was es dann ausmacht. Du setzt viermal einen Kampf an und im Endeffekt hat Stieglitz ja einen gewonnen und das war halt durch eine Verletzung gut, die hat er natürlich durch einen Schlag auch zustande gebracht damals, aber ich weiß nicht, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte er wahrscheinlich auch diesen verloren. Dementsprechend, für mich war das Ergebnis im Vorfeld klar, dass Stieglitz den Kampf verlieren wird. Und dass es dann auch noch so schnell geht und dann auch so schnell K.O. geht und K.O. geschlagen wird, ja, setzt dem Ganzen die Krone auf. Und von daher finde ich, das ist ganz klar das Mismatch des Jahres. Den Kampf hätte keiner mehr gebraucht, ein viertes Mal. Und ja, dementsprechend werte ich das Mismatch des Jahres Stieglitz. Aber
ich gehe auch größtenteils eigentlich mit euch d'accord, dass diese Kämpfe, die ihr genannt habt, alle nicht so sonderlich nötig gewesen sind. Aber da man noch was selber was Eigenes nennen könnte, nämlich Francesco Pianeta gegen Ruslan Chagaev. Pianeta hat nach seinem Aufbaukampf, WM-Niederlage gegen Klitschko drei Aufbaukämpfe gemacht gegen wirklich sehr, sehr überschaubare Gegner. Und dann da einen WM-Kampf gegen Chagaev zu machen, fand ich einfach unwürdig und Chagaev hat auch innerhalb einer Runde den Sack zugemacht und damit auch verdient diesem Mismatch auch ein Ende gesetzt. Was für eine gute Überleitung fällt mir gerade ein. Kommen wir zum K.O. des Jahres. Eugen, wer ist für dich denn sagenhaft auf die Bretter gegangen?
Ja, boah, das ist schwierig. Also da gibt es schon einige gute K.O.s. Ich meine, irgendwie, man könnte Alvarez gegen Kirkland vielleicht nennen, das war schon ziemlich krass, weil auch relativ großer Kampf. Aber ich entscheide mich einfach mal für Manuel Schach gegen Marius Brides, weil der, wie er den weggemacht hat, das war schon krass. Und von daher nehme ich mal den letzten Kampf von Manuel Schach, den er verlor in der fünften Runde. Und wie er da K.O. ging, das war schon ganz gut gemacht von Brides, also er hat es schon richtig, richtig weggemacht und nehme ich den mal als K.O. des Jahres.
Benni, was nimmst du als K.O. des Jahres?
Der K.O. des Jahres ist für mich Gabriel Bracero gegen Danny O'Connor. Und zwar, also erstmal war im Oktober, am 10. Oktober war der Kampf und ging nur 41 Sekunden, dann war das Ding vorbei. Aber ich fand, also es war sagenhafter K.O. nach einem linken Haken, aber das, was dem K.O. hier so die Krone aufsetzt, ist, dass Bracero vorher in 23 Siegen nur viermal durch K.O. gewonnen hat, eine K.O.-Quote von 19% hat und dann einfach mal reinkommt, Danny O'Connor, der vorher noch nie ausgenockt wurde, in 40 Sekunden mit einer linken Hand, aber sowas von wegmacht, einfach nur, also Wahnsinns K.O.
Jan, was fandest du denn Wahnsinn 2015 an K.O.s?
Also, Wir sind ja leider nicht bei der MMA, da gab es nämlich mit zwei überraschende K.O.s in den letzten paar Monaten, mit wie Holly Holm Ronda Rousey besiegt hat oder wie Conor McGregor innerhalb von 13 Sekunden die Pound for Pound Nummer 1 José Aldo weggehauen hat. Das war schon spektakulär, aber wir sind beim Boxen. Ruslan Chagayev gegen Pianeta oder Povetkin gegen Mike Perez sind so meine Wahlen und ich sag jetzt mal Povetkin gegen Perez.
Was sagt Imanu?
Macarinelli gegen Jones, sag ich.
Hohoho.
Ich habe zwar andere viele Kandidaten auch noch auf der Liste gehabt, zwei wurden jetzt leider schon genannt, deswegen entscheide ich mich jetzt für Jones gegen Macarinelli. Ja, auch aus dem Grund, weil Jones schon sehr oft schwer K.O. gegangen ist und ja, mittlerweile fast 50 Jahre alt und nun wieder das passiert ist, was ja nicht passieren sollte für ihn. Tragische Geschichte, gerade für so eine Legende. Auch wie gesagt, mit der Story drumherum ist es für mich dann einer der K.O.s des Jahres, aber ich hätte wie gesagt auch 7, 8 andere nennen können. Also da gibt es noch spektakulärere, denke ich. Wie gesagt, zwei wurden hier schon genannt.
Luan Krasniqi gegen Danny Williams zum Beispiel.
Ja, von daher denke ich mal, mit der Story drumherum ist es auf jeden Fall auch wieder einer der KOs des Jahres. War schon hart. Jones lag auch 2 Minütchen da, ziemlich regungslos. Beziehungsweise, ja, ist das regungslos, aber war total out und war schon auf jeden Fall ein harter K.O. Dementsprechend meine Wertung: Jones Macarinelli.
Ich nehme auch Brides gegen Char, so wie Brides Manuel Char da umgenietet hat in der fünften Runde mit dem Haken zur Kinn. Das war wirklich richtig, richtig lecker. Aber ich nehme auch noch, auch wenn es kein richtiger K.O. war, sondern nur ein TKO, nämlich Glowacki gegen Hook. Das hat Glowacki einfach super gemacht und in meinen Augen auf jeden Fall erwähnenswert. Zumal ja auch Glowacki bei allen der Außenseiter war und Hook dann überraschend geschlagen hat, was mich dann wieder zur nächsten Überleitung noch bringt, das Upset des Jahres 2015. Fangen wir wieder bei dir an, Eugen. Was war für dich die Überraschung des Jahres?
Ja, also ich muss, klingt blöd, aber ich muss hier fast auch wieder Klitschko gegen Fury nennen. Also die Art und Weise, wie Fury Wladimir da aussehen hat lassen, das war schon richtig krass. Und das ist für mich so, es gab auch sicherlich andere Ansetzungen, die krass waren, aber irgendwie, ja, so der Heavyweight-Gott, wie der so vorgeführt wird von Fury, das war schon Wahnsinn. Und deswegen Fury gegen Klitschko.
Steht das auch bei dir auf der Liste, Benny?
Nee, bei mir auf der Liste steht Amir Imam gegen Adrian Granados. Das ist noch gar nicht lange her, 4 Wochen her, weil das fand ich, also da war ich wirklich so überrascht wie das ganze Jahr sonst nirgendwo, weil ich habe von Imam extrem viel gehalten. Ich dachte, der kämpft Anfang nächsten Jahres gegen Postol um den Titel und hat jetzt eigentlich so einen Stay-Busy-Kampf eingeschoben gegen Granados und geht in der 8. Runde K.O. Das fand ich echt heftig. Also das hätte ich niemals gedacht.
Und Jan, was war bei dir die Überraschung des Jahres?
Fury gegen Klitschko, ich war in der Arena und ich habe den Kampf mitgescored und ich habe miterlebt, wie das Publikum verstanden hat, Klitschko braucht den K.O. Und das war schon ein Erlebnis und das ist für mich ganz klar der Upset.
Was war es für dich, Imanu?
Ja, Upset des Jahres. Da haben wir natürlich auch den gleichen Kandidaten wie Kampf des Jahres in meinen Augen, Klitschko gegen Fury. Also wie gesagt, wenn jemand 10 Jahre nicht verloren hat wie Klitschko, dass ihn dann ja irgendwann mal jemand schlägt und das nach so langer Zeit. Ich denke, dann war es auf jeden Fall schon die Überraschung des Jahres, auch ja vom Stellenwert des Kampfes. Ne? Also, das ist natürlich, hat die ganze Gewichtsklasse durcheinander gewirbelt und für mich ist auch immer, wie gesagt, die Story drumherum ein bisschen entscheidend, nicht nur das, was ja, generell dort passiert ist. Wie gesagt, auch das drumherum, die ganze Story. Wir haben eine komplett neue Situation im Schwergewicht und deswegen nenne ich hier Klitschko gegen Fury.
Ja, also dem kann ich mich auch wieder nur anschließen, denn Klitschko 11 Jahre ungeschlagen und Fury, muss man ja einfach mal sagen, total abgewichst und führt Klitschko da 12 Runden lang vor. Also das muss man auch erstmal bringen. Also man kann von Klitschko halten, was man will, aber ein 12 Runden lang vorführen, ist, glaube ich, demütigender als nach 8 Runden K.O. gehen. Also Hut ab vor Tyson Fury. Das war schon wirklich eine Bombenleistung. Macht das denn für euch auch Tyson Fury zum Boxer des Jahres? Die nächste Kategorie in unserer Jahresrückblick oder unserer Rückschau. Eugen, wer ist für dich der Boxer des Jahres?
Ui, das ist echt schwierig. Also das finde ich ist echt nicht einfach, weil man hat irgendwie zwei Jungs so mit Gonzalez und Golovkin, die finde ich so und die ja die so oder auf Superstar-Level aufgestiegen sind. Und, dann gibt es halt noch Fury und es gibt halt irgendwie schon noch eine Menge Leute so. Aber ich denke, ich würde hier Roman Gonzalez wählen. Einfach so, weil der ja vom vollkommen unbekannt, aber relativ unbekannt, so schon mit Pound-for-Pound-Größe aufgestiegen ist. Und daher würde ich einfach mal Roman Gonzalez nennen.
Okay. Benny, wer war für dich der Boxer des Jahres?
Ja, ich finde das bei der Kategorie auch ziemlich schwer. Ich habe am Ende habe ich Gonzalez noch ausgeschlossen und schwanke zwischen Canelo und Golovkin und entscheide mich doch für Canelo Alvarez, weil in meinen Augen die besseren Siege 2015 hat. Also ich
Ja.
ranke die Siege Kirkland und Cotto höher als Monroe Murray und Lemieux.
Ja, keine Frage, keine Frage.
Okay, was rankst du, Jan? Wer war für dich der Boxer des Jahres?
Ich würde auch gerne Golovkin ranken, aber ich wenn mich gerade noch so über nachdenke, Floyd Mayweather hat den Kampf des Jahrhunderts gemacht mit Pac-Man nach langen, langen Jahren. Da war die Story so groß und hat halt das größte das größte Geld mit einem einzelnen Boxkampf in der Geschichte gemacht. Das ist einfach unglaublich und das ist das letzte Mal, dass wir ihn hier nennen werden. Aber ja, Floyd Mayweather.
Okay. Imanu, nennst du auch Floyd Mayweather oder nennst du jemanden anderen?
Nein, um Gottes Willen bitte nicht. Wobei man das durchaus machen kann, aber Mayweather hat in meinen Augen schon ja, zu viele Jahre auch seine Kämpfe erfolgreich absolviert, nie verloren und da war es jetzt auch nicht mehr wirklich überraschend, dass er gegen Pac-Man gewonnen hat. Dementsprechend nenne ich hier auch Fury, weil er, wie gesagt, mit einem Kampf im Prinzip seine ganze ja, Karriere nach oben vollzogen hat. Er ist mit einem Schlag um 4 Gürtel reicher. Und dementsprechend denke ich auch hier mit der Story drumherum, die 11 Jahre Ungeschlagenheit, die er durchbrochen hat bei Klitschko, haben wir hier ja, in der Pound-for-Pound-Rangliste, glaube ich, jetzt auf Rang 3. Und ich meine, wer hat schon mal so einen großen Schritt mit einem Kampf gemacht? Also das ist schon Wahnsinn und dementsprechend ist er für mich Kämpfer des Jahres.
Ja, dem schließe ich mich auch wieder an. Tyson Fury hat einfach, es ist ja nicht so, als hätte er nur mal eben einen Weltmeister in irgendeinem Verband geschlagen. Nein, er hat den Branchenprimus schlechthin, der 10 Jahre lang Weltmeister war, oder 9 Jahre Weltmeister war, geschlagen. Und es ist nichts Selbstverständliches. Und wie du auch gesagt hast, er hat die komplette, mit diesem einen Sieg hat er die komplette Gewichtsklasse durchgewirbelt. So dass jetzt mal eine Spannung wieder im Schwergewicht ist, wie sie seit 10 Jahren nicht mehr war. Das ist auf jeden Fall sein größter Verdienst, würde ich sagen. Und deswegen ist er auch für mich der Boxer des Jahres.
Ja,
Kommen wir zur Top, ja.
also ich finde, alle irgendwo auf jeden Fall haben ihre Daseinsberechtigung. Also dies Jahr ist vielleicht schwierig zu sagen, wer es wirklich so 100% eindeutig verdient hat. Zeigt ja auch, dass wir fast alle jemand anderes haben. Weil ich finde, es ist wirklich schwierig. Also Mayweather verstehe ich auch voll und ganz, wie man den wählen kann. Alvarez kann ich verstehen, Fury kann ich verstehen und Gonzalez kann ich verstehen. Ich könnte auch Golovkin verstehen. So. Also das ist halt ein enges Rennen. So.
Ja, auch schön, das war in den letzten Jahren ja nicht so oft so.
Ja, vor allem, dass du mal einen Schwergewichtler mit reinnimmst.
Das stimmt, ja.
Die Enttäuschung des Jahres, wie sah die bei euch aus? Da fange ich auch direkt wieder mit dir an, Eugen.
Ja, da könnte man natürlich auch wieder vieles nennen, ne?
Dann nenn doch ein paar. Das ja, ist ein freies also, Land, sag was du möchtest.
Wie immer, ne? Natürlich, Wladimir hat schon irgendwie enttäuscht. Ich finde auch, zum Beispiel Sachen, die man vielleicht jetzt nicht so denkt, irgendwie zum Beispiel Amir Khan, ein Kampf im Jahr gegen Algerien, irgendwie auch ein bisschen wenig zum Beispiel. Solche Sachen, aber ich denke, am Ende des Tages werde ich mich für ja, Otlan Isolis entscheiden, der seine Karriere mehr oder weniger beendet hat. Dieses Jahr mit der Niederlage gegen Tony Thompson zum zweiten Mal und ich denke, das ist es somit gewesen für Solis und deswegen würde ich ihn einfach mal so nennen, obwohl man ja davor schon immer enttäuscht wurde von ihm, aber einfach so, um seine Karriere zu begraben und einen Schlussstrich zu ziehen. Otlan Isolis.
Was nimmst du, Benny?
Also ich habe mich für die PBC als Ganzes entschieden, weil ich davon extrem enttäuscht bin, nach dem guten Start mit Kämpfen wie Lee gegen Quillen und Peterson Garcia, Guerrero Thurman, Mares Santa Cruz. Das Jahr super vielversprechend angefangen und ich dachte, okay, Heyman macht da vielleicht wirklich was draus. Und dann hatten wir danach eigentlich 8 Monate lang nur noch ganz klare A-Sides und es war, also gegen was Charlo gegen Alcine. Oder Quillen Serafa hatte ich ja schon als Mismatch genannt, Direll gegen Rubio, Stevenson gegen Carpensi und diese ganzen, also wirklich, das ist ja furchtbar. Die Wilder-Kämpfe genau das gleiche. Also ich finde, was Heyman mit der PBC dieses Jahr veranstaltet hat, ist nach dem guten Start einfach nur enttäuschend.
Was war für den Jan dieses Jahr enttäuschend gewesen?
Also einmal fand ich enttäuschend den Kampf selbst, Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao. Also super Hype und dann einfach keinerlei Gegenwehr, die relevant gewesen wäre durch Manny. Also das war so eine Sache, die enttäuschend war. Aber das eigentliche Lowlight war für mich Deontay Wilder, der groß angekündigt hat, ich werde die Division vereinigen, ich werd gegen gute Gegner regelmäßig kämpfen, ich werde ein aktiver Champion sein. Und das war... Und dann kämpft er halt gegen Niveau, was ungefähr auf dem von Arto Abrahams Gegnern liegt. Und das ist halt...
Aber aktiv war er.
Aktiv war er, aber gegen hat halt keine echten Gegner gehabt. Und das war für mich die Enttäuschung des Jahres.
War Mayweather gegen Pacquiao auch für dich eine Enttäuschung, Imano?
Ja, wie der Kampf so gelaufen ist auf jeden Fall. Hat mich auch extrem gelangweilt. Ich glaube, es gab eine Aktion im Kampf von Pac-Man, die war gut. Wo ich auch ein bisschen etwas, naja, emotionaler war. Wir haben es ja alle zusammen geguckt, oder fast alle. Aber ansonsten habe ich den Kampf sehr gelangweilt und es gehört natürlich der Kampf auch zu den Enttäuschungen, denke ich mal, des Jahres. Aber als Boxer sehe ich da ganz klar Wladimir Klitschko, weil er 2 Kämpfe in diesem Jahr gemacht gehabt und das war einmal gegen Jennings, einmal gegen Fury. Und es waren beides sehr enttäuschende Vorstellungen, gegen Jennings schon und ja, gegen Fury hat dem Ganzen dann nochmal die Krone aufgesetzt. Und wenn jemand, der halt ja 10 Jahre ungeschlagen ist und alle Gürtel trägt, 2-mal in 2 Kämpfen, wenn er 2-mal boxt, so enttäuscht von den Leistungen her, dann muss man ihn, denke ich mal, als schon Enttäuschung des Jahres sehen, zumal er jetzt auch noch die Gürtel in seinem letzten Kampf alle verloren hat. Also für mich ist ganz klar Wladimir Klitschko die Enttäuschung des Jahres.
Klitschko würde ich auf jeden Fall auch bei mir mit reinnehmen, so wie Otlan Isolis, aber ich würde auch Erkan Tepa mit reinnehmen. Erkan Tepa, ein Boxer, den ich wirklich sehr gerne sehe, den ich auch super hochgelobt habe nach seiner Leistung gegen David Price, aber dann im Nachhinein, wie sich alles rausstellt, dass er gedopt war und so, das ist schon traurig. Also, dass die ganzen Erfolge dann doch ja nichts wert waren, ist schon eine ziemlich traurige Sache und deswegen würde ich noch halt, wie gesagt, Erkan Tepa mit reinnehmen, um zu sagen, also der ist meine Enttäuschung, nachdem er so hoch geflogen ist, halt so tief gefallen. Kommen wir jetzt zu einer sehr, sehr, sehr subjektiven Kategorie. Und zwar das sind unsere Pound-for-Pound-Kämpfer. Fangen wir aber zuerst mit unserer Pound-for-Pound-Liste national an. Eugen, wen siehst du denn in Deutschland ganz vorne?
Ja, schwierig, ne? Also sehr schwierig. Also ich sehe an 1 Arto Abraham. Und des Siegs einfach gegen Murray und da Bremers Gegnerschaft eher überschaubar war. Vom Potenzial würde ich eher Bremer in 1 sehen, aber Ich habe hier einfach Abraham an 1, Jürgen Bremer an 2, an 3, Marco Huck. Er hat zwar verloren, ja, dieses Jahr und schon sehr enttäuscht, aber ich aufgrund seiner Legacy, die ja durchaus auch in eine Pound-for-Pound-Liste mit einfließt, setze ich ihn an 3, weil ich immer noch so ein bisschen in ihm sehe. Sehe ich ihn knapp vor Firat Aslan und dann kommt Jack Kulchai. Und Nummer 5, Sturm habe ich nicht in die Liste getan, aufgrund der Tatsache, dass er seit 2 Jahren nicht mehr gewinnen konnte. Und sollte er allerdings gegen Schudinov gewinnen, kann man ihn auch natürlich wieder an 1 haben. Aber bei Sturm, der hat mich schon zuletzt sehr enttäuscht und ich habe da nicht mehr so viel von ihm gesehen und ich rechne auch nicht mehr mit der großartigen Besserung und vorher daher ist er mir, fällt er mir aktuell raus. Aber ich kann natürlich auch, man könnte es vielleicht auch rechtfertigen, ihn vor Huck oder vor Aslan zu setzen. Aber ich sehe ihn da, hätte ich ihn wahrscheinlich an 6. Also Abraham, Bremer, Huck, Aslan und dann Jack Kulchai. Aber es ist eng, das Rennen.
Bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich setze Bremer einfach vom Können her an Platz 1. Also würde man Bremer gegen Abraham setzen, ich würde sämtliches Geld auf Bremer setzen, einfach weil er der deutlich vollkommenere Boxer im Gegensatz zu Abraham ist. An dritter Stelle zwar der von mir eben erwähnte und hochgelobte Erkan Tepa, trotz seines Dopingskandals, sehe ich ihn doch eigentlich einen ganz guten Boxer. Ich meine, gut, wenn man sich Steroide reinpfeift, ist man dadurch nicht ein besserer Boxer. Aber vom Können her sehe ich ihn einfach gegen den Großteil der im Schwergewicht einfach vorne. Deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Kulchai ist auch vom Technikkönnen her mit einer der besten Boxer, die es in Deutschland gibt, auch wenn ich kein Fan von ihm bin, aber er ist halt einer der besten und ich würde noch Stieglitz einfach mit reinnehmen, weil ich ihm mehr Chancen als einem Robin Krasnicki zutraue, irgendwas an der neuen Gewichtsklasse zu reißen. Deswegen ist Stieglitz bei mir auf Platz 5. Benny, sieht denn deine Liste ähnlich aus wie die meine oder hast du da noch ein paar Unterschiede drin?
Nee, das ist meine Liste, ist eine Mischung aus deiner und der vom Eugen, würde ich sagen. Ich habe auch Bremer an 1 aus den gleichen Gründen, die du schon genannt hast. Und Abraham an 2, dann ist bei mir an 3 trotz der Niederlage gegen Glowacki Marco Huck. Einfach weil ich ihn trotzdem als Pound for Pound, wie es jetzt, ne, wie man es eigentlich sagen müsste, als stärker einschätze als alles, was danach kommt in Deutschland. An 4 habe ich Kulchai, der auch sicherlich durch die Leistung gegen Hogan bei mir da vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen Platz nach vorne gemacht hat, weil ich fand, das war in meinen Augen sein bester Kampf bisher und hat mir da sehr gut gefallen. Und an 5 habe ich auch Erkan Tepa.
Wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich habe erstmal die ersten 2 Plätze irgendwie wie alle anderen, auch Arthur Abraham und Jürgen Bremer. Da kann man zwar über die Reihenfolge eventuell streiten, aber das sind ganz klar die Nummer 1 und die Nummer 2. Dann habe ich Marco Huck und auf der 4 würde ich Erkan Tepa haben, da aber seine Siege ja jetzt irgendwie annulliert worden sind, muss ich ihn jetzt leider rausnehmen. Und ich glaube auch nicht, dass wir ihn nochmal wirklich sehen werden im Ring. Und dann habe ich auf der 4 und der 5 dann Felix Sturm und Jack Kulchai.
Imanu, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch Jack Kulchai bei dir in der Liste?
Nein, habe ich nicht und werde ich so schnell auch wahrscheinlich nicht einfügen, solange er keinen, ja, sagen wir mal, Mann aus dem Top 15 geschlagen hat. Ist jemand, der sicherlich Potenzial hat und das vielleicht auch irgendwann mal abrufen kann, aber Stand jetzt ist er bei mir nicht drin. Jetzt habe ich auf 1 Bremer. Natürlich, ja, eine schwierige Entscheidung, wie man da an 1 setzt, weil Bremer ist vom Können her wahrscheinlich schon der Beste, hat allerdings ja fast nur schwache Gegner geboxt in letzter Zeit, deswegen mit Bauchschmerzen auf 1 Abraham, dann an 2, hat wahrscheinlich mehr große Kämpfe gemacht, aber auch ja alle großen Kämpfe eigentlich verloren, Arthur. Von daher, ja, habe ich dann Bremer an 1 genommen. Tepa denke ich auch, dass er viele im Schwergewicht schlagen kann, vielleicht sogar alle hinter den Top 5 möglicherweise. Und dementsprechend setze ich ihn an 3, ist noch ungeschlagen. Huck kommt aus einer Niederlage und von daher rutscht er weiter nach hinten auf 4 und Aslan habe ich dann auf 5 gesetzt, weil er gegen Hook halt schon mal, naja, durch K.O. verloren hat.
Okay. Ich muss zugeben, ich habe mich sehr schwer getan mit der Liste national, weil einfach das internationale Niveau so unglaublich hoch ist. Irgendwen hast du denn da in deiner Pound-for-Pound-Liste international?
Ja, da muss ich auch sagen, dass das Rennen fürchterlich knapp ist, also ganz vorne. Also ich tue mich da auch echt schwer, im Moment da eine vernünftige Liste aufzustellen, weil hat sich ja doch einiges verschoben. Mavis hat aufgehört, Wladimir hat verloren und es gab ja doch schon vieles dieses Jahr und es finde ich ganz oben fürchterlich eng. Also das ist ganz schwierig. Also Nummer 1 habe ich Saul Alvarez, super Sieg gegen Cotto. Mittlerweile auch sehr, sehr ansehnlicher Kampfrekord, wo viele Namen drinstehen und von daher würde ich Alvarez aktuell an 1 haben. An 2 habe ich Sergej Kovalev, einfach aufgrund der Tatsache, dass ja Leute wie Jean Pascal, der über eine enorme Qualität verfügt, geschlagen hat und einfach wie er seine Siege erringt, ist einfach krass. An Nummer 3 habe ich Gennady Golovkin. Ihn könnte man zum Beispiel über Kovalev ranken, aber ich finde, seine Gegnerschaft war absolut grundsolide, aber es waren noch keine Stars dabei oder deswegen habe ich zum Beispiel Kovalev knapp vor ihm. An 3 dann Golovkin, an 4 habe ich Roman Gonzalez. Super Jahr geboxt und ja, so richtig in Erscheinung getreten halt, vielleicht für die Öffentlichkeit das erste Mal, von HBO auch ein bisschen gepusht. Und in die Pound-for-Pound-Ranglisten ganz nach oben zumindest geredet. Ganz oben ist er für mich noch nicht. Aber man kann ihn an 4 haben, man muss ihn aber auch nicht an 4 haben. Also es ist ganz, ganz eng, das Rennen. Also es gibt ja auch ganz viele Leute wie in Lara oder so, die man da auf jeden Fall noch auch nennen kann. Das ist wahnsinnig schwer, ne? Und deswegen habe ich Gonzalez an 4, Pacquiao an 5. Aber es ist da eine faire Liste aufzustellen, finde ich, ist unfassbar schwer momentan. Also das ist richtig, richtig krass. Also ich habe auch sicherlich Leute nicht erwähnt, die man hätte erwähnen sollen, aber es ist einfach Wahnsinn, ne? Also ich tue mich da echt schwer. Also entweder das haben die Leute dann auch nicht wirklich viel geboxt oder verloren. Es ist einfach schwierig. Also, ist einfach mal meine Wahl. Alvarez 1, Kovalev 2, Golovkin 3, Gonzalez 4, Pac-Man immer noch auf 5 aufgrund seiner Legacy, aber es ist schwierig.
Danke, also ich steuere ja auch größtenteils bei. Ich sehe das ähnlich. Bei mir Platz 1 Golovkin, also er ist auf jeden Fall einfach auch eine Maschine, die ja für mich einfach so momentan auch keine Schwächen irgendwie sich zeigt. Also er kann nach vorne gehen, er kann rückwärts gehen, ist technisch gut, er ist schlagstark. Er ist einfach für mich der momentan vollkommenste Boxer, den es gibt. Und wenn der Kampf gegen Alvarez kommen sollte, den ich bei mir auf Platz 4 habe, auch aufgrund seiner Leistungen, sehe ich Golovkin ganz klar vorne. Ein ähnliches Kaliber wie ein Golovkin ist für mich Sergej Kovalev, für den in meinen Augen auch momentan im Halbschwergewicht nichts vorbeigeht. Also sei es ein Bremer, sei es ein Stevenson, Kovalev ist für mich klarer Favorit. Fury sehe ich, habe ich auf Platz 3 drin. Einfach, er hat den Branchenprimus, ja, wie sage ich es jetzt, entthront. Das, wie gesagt, das muss man erstmal hinkriegen. Deswegen ist er auch bei Platz 3. Alvarez einfach aufgrund seiner Leistung auch Platz 4. Und Platz 5 habe ich trotz der Niederlage und der schlechten Leistung gegen Brian Jennings, Wladimir Klitschko. Denn auch wenn er gegen Jennings jetzt nicht gut aussah und gegen Fury verloren hat, trotzdem wird er es immer noch schaffen, gegen 95% der Schwergewichte aktuell zu siegen. Deswegen ist er bei mir Platz 5. Benny, wie sieht deine Liste aus?
Ja, ich fand es auch sehr schwer, muss ich sagen. Ich habe mich am Ende bei Platz 1 für Roman Gonzalez entschieden, einfach weil er für mich, er ist der Boxer, den ich am liebsten boxen sehe momentan. Offensiv ist er für mich der beste Boxer der Welt mit seiner Variabilität und allen Schlägen. Das ist wirklich Augenschmaus. An 2 habe ich allerdings dann direkt Golovkin stehen. Ist auch ein enges Rennen, keine Frage. Golovkin sehe ich auch momentan schwer zu schlagen in seiner Gewichtsklasse. An drei kommt bei mir auch Kovalev. An vier habe ich Canelo und an fünf habe ich persönlich Terence Crawford. Einfach weil, also meine Liste ist sowieso ein bisschen auch mehr so, geht auch ein bisschen mehr so Potenzial anstatt Legacy. Und ich halte von Crawford extrem viel. Ich würde ihn zum Beispiel gegen Pacquiao heute vorne sehen und habe ihn deswegen an Platz 5.
Jan, wie sieht deine Liste aus?
Meine Liste sieht ziemlich ähnlich aus wie die von Benny. Ich fange nämlich mit Roman Gonzalez an. Der hat es absolut verdient, oben zu stehen, auch wenn ich das Gefühl habe, wir reden noch nicht genug über ihn. Dann kommt Golovkin, dann kommt Kovalev und dann an Abweichung habe ich Pacquiao stehen. Ist hat dieses Jahr nur gegen Pound for Pound Number One verloren und ist immer noch ein sehr, sehr guter Kämpfer. Und danach Timothy Bradley.
Imanu, wie sieht das bei dir aus? Hast du Floyd Mayweather in der Liste, weil er ja dieses Jahr noch zwei Kämpfe hatte, oder hast du ihn schon rausgenommen, weil er auch zurückgetreten ist?
Er wäre für mich gar nicht dabei.
Hey.
Grundsätzlich nicht. Spaß. Nee, habe ich rausgenommen, weil er nicht mehr aktiv ist und nach dem Kampf zurückgetreten ist. Dementsprechend habe ich die Liste ohne ihn gemacht und da ist für mich Golovkin an 1 und Kovalev an 2. Meiner Meinung nach Golovkin ja, schon noch ein paar mehr Kämpfe gemacht hat als Kovalev, beziehungsweise auch die etwas bessere Gegnerschaft bisher hatte. Kovalev hatte noch vielleicht ein, zwei Big Fights. Golovkin hat eigentlich schon alle aus der Gewichtsklasse geboxt, die möglich waren. Und von daher, ja, kann man das so sehen. Von der, ja, auch vom Actionpotenzial her sind die beiden natürlich unheimlich. Also jeder will Golovkin-Kämpfe sehen, auch jeder Kovalev-Kämpfe sind beide, ja, in der Offensive wahrscheinlich die besten, die es so auf diesem Planeten gibt. Und dementsprechend die beiden an 1 und 2, dann Fury auf 3, klar. New Star jetzt im Schwergewicht auf 1. Hat aber noch nicht natürlich die richtig großen Kämpfe gemacht, bis auf einen jetzt halt gegen Wladimir. Aber da kann natürlich noch einiges kommen. Und sofern er da noch zwei, drei große Siege einfährt, beispielsweise einen Hay schlägt, oder ja, andere gute Leute aus dem Schwergewicht könnte er natürlich auch ganz schnell ganz vorne stehen. Gonzales, ja, könnte man eigentlich auch ganz vorne sehen, wenn man es will. Hat auch schon alle großen Namen eigentlich besiegt in seiner Gewichtsklasse. Nur, ja, die kleinen Gewichtsklassen sind jetzt nicht bei mir so die Gewichtsklassen, die ich unheimlich gerne gucke. Also ich bin eher Fan der großen Jungs und dementsprechend steht er hier leider nur auf 4 und ja, Alvarez auf 5, weil er eben schon gegen Mayweather, ja, ziemlich eindeutig verloren hat. Kommt er bei mir nicht ganz nach vorne, aber auf jeden Fall in den Top 5 mit dabei, weil er so gut wie jeden momentan wohl besiegen würde.
Ja, es nimmt sich alles im Moment nicht viel, ne? Also zum Beispiel, darf man nicht vergessen, Rigondeaux zum Beispiel ist bei keinem von uns in der Liste, obwohl da fast jede Position im Pound-for-Pound-Ranking, also auch ganz oben, gerechtfertigt wäre, ne? Oder Andre Ward, ich habe den jetzt ein bisschen rausfallen lassen aufgrund von seiner Inaktivität, ne? Aber wenn man jetzt die Pound-for-Pound-Liste gestalten würde, nur nach der Leistungsfähigkeit, dann sind natürlich, kannst du es vielleicht sogar rechtfertigen, dass er Ward dann 1 rankst, ne? Und Rigondeaux auch relativ weit vorne hast. Es ist halt brutal schwierig und es kommt halt auch immer darauf an, geht man nach dem Action-Faktor oder nach was, nach dem Potenzial oder nach der Legacy oder wie ordnet man das ein in der Pound-for-Pound-Liste? Und
Also
das
es war für
ist
mich auch extrem
schwierig.
schwierig. Ich habe vorhin 25 Namen in meine Top 10 versucht unterzubringen und das ist halt echt brutal. Da kann man noch Namen wie Cotto nennen, Thurman kann man noch nennen, Postol, Inno und das ist alles total schwierig. Die haben es alle irgendwie gerade verdient und es ist echt ziemlich eng an der Spitze gerade, also auf der Weltspitze gesehen.
Ja, es ist wahnsinnig schwer. Also, ich meine, Floyd war halt bis Mitte des Jahres, ne, die Nummer 1 so. Und
Das war im
danach,
September.
ja, und danach ist das Rennen einfach sowas von brutal eng. Und klar, zum Beispiel Alvarez muss sich zum Beispiel nach meiner Sicht der Dinge vor Golovkin ranken, auch wenn vielleicht Golovkin vielleicht der bessere Mann ist, aber Alvarez hat einfach noch den besseren Rekord, ne? Und von daher und Golovkin noch nicht so die krassen Gegner und krassen Namen geboxt. Von daher, ich kann es auch so verstehen, wenn man Golovkin als ein 1 hat, ja, aber es ist halt auch immer eine Geschmacksfrage, was man wie wertet, ne? Und der finde ich auch schön, alle dass, total okay.
Das momentan, sag mal so, wenn alles auf relativ ähnlichem Niveau ist, macht auch eine Gewichtsklasse halt interessant, weil jeder jeden schlagen kann.
Ja.
Deswegen zum Beispiel eine sehr interessante Gewichtsklasse finde ich momentan das Cruisergewicht. Ich habe zwar jetzt keinen von denen in meiner Top-Liste drin, aber ich finde, das ist momentan einfach so eine Klasse, da könnte ja jeder in den Top 20 jeder jeden schlagen. Gefühlt.
Ja.
Okay.
Da bin ich ganz bei dir. Und es ist halt immer die Frage, was man werte. Werte man nur reines Potenzial, dann oder die Legacy gewichtet man die sehr stark, ne? Das es kommt halt immer drauf an. Und von daher, ich tue mich echt schwer, so Leute wie Ward oder Rigondeaux da rauszunehmen, aber es ist einfach, Rigondeaux bekommt die großen Kämpfe nicht und Ward ist so inaktiv und halt vielleicht potenzielle Nummer 1 und 2, die man da rausnehmen muss. Oder? Das ist halt ganz schwierig. Oder warum sollte ich zum Beispiel Golovkin vor Gonzalez ranken? So, das habe ich jetzt einfach mal so gerankt, aber ob das wirklich alles so richtig ist, ich bin mir da selbst nicht sicher.
Ja, aber ja, das ist ja auch eine Menge hätte, könnte, würde.
Genau.
Was auch eine gute Überleitung ist, hätte, könnte, würde. Unsere Wunschfights für das Jahr 2016, Kämpfe, die wir gerne sehen würden. Also auf meiner Liste zum Beispiel ganz weit oben ist Wilder gegen Povetkin. Ganz einfach, weil Povetkin hat sehr gute Gegner geschlagen. Er hat es verdient, um den WM-Titel zu kämpfen. Und das Team Wilder versucht dem ja irgendwie mal ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Deswegen bin ich einfach unglaublich auch gespannt, wie dieser Kampf sich entwickeln würde. Und ob Povetkin halt auch einfach die Mittel findet, um gegen so einen großen Boxer siegreich zu sein. An zweiter Stelle würde ich da nennen, auf jeden Fall Golovkin gegen Alvarez. Würde Golovkin Alvarez besiegen, hat er dann sogar noch den dritten Titel im Bunde. Und ihm würde dann nur noch der Titel der WBO fehlen. Auch ein wichtiger Kampf, den ich mir wünschen würde, wäre Sergej Kovalev gegen Stevenson. Einfach damit auch Stevenson wirklich alle Titel auf sich vereinigt. Ach Quatsch, Kovalev alle Titel auf sich vereinigt. So wie Anthony Joshua, der momentan interessanteste Prospect im Schwergewicht, der jetzt gegen Dillian Whyte auch eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Also dem möchte ich jetzt einfach mal gegen jeglichen Top 20 Schwergewichtler sehen, um einfach zu sehen, was kann man noch von ihm weiter erwarten. Jan, wie sieht das bei dir aus?
Ich fange einfach mal an mit... Ich würde auch gerne Wilder sehen, allerdings nicht gegen Povetkin. Ich glaube nicht, dass der Kampf zustande kommt, sondern ich würde ihn gleich gegen Fury die Titel wieder vereinigen sehen. Ich glaube, das ist der einzig richtige Schritt, den man machen sollte. Und da hat er wahrscheinlich sogar bessere Chancen zu gewinnen, ist mein Gefühl. Golovkin gegen Alvarez, ich hoffe, der wird irgendwann kommen. Kovalev würde ich auch gern sehen, allerdings sollte er ein Ward zeigen, dass er wirklich der Beste ist gegen Stevenson. Ganz ehrlich, den Kampf wollte man dieses Jahr schon sehen und ich glaube nicht mehr, dass er kommt und eigentlich interessiert mich Stevenson auch gar nicht mehr.
Mich interessiert er ja auch eigentlich im Endeffekt, weil er den Titel hält.
Ja, aber nur weil es, also der Titel ist mir inzwischen so egal, ich will den Besten gegen den Besten sehen und Stevenson hat ziemlich viel getan, um zu beweisen, dass er nicht mehr der Beste sein kann.
Was wäre denn für dich eine der besten Fights, die 2016 möglich wären, wenn?
Also ich habe auch einen ganzen Schwung Kämpfe aufgeschrieben, natürlich auch ein paar, die ihr schon genannt habt, aber ganz nach oben, also das erste, was ich aufgeschrieben habe, ist Roman Gonzalez gegen Juan Francisco Estrada 2. Also da hoffe ich sehr, dass der Kampf kommt. Es würden drei Titel vereinigt werden, die Nummer 1 gegen die Nummer 2 im Fliegengewicht. Estrada hat 2012 schon mal gegen Gonzalez geboxt. Das ist der letzte, der gegen Gonzalez über die Runden ging. Hat sich in meinen Augen deutlich verbessert in den letzten drei Jahren. Hat sehr gute Siege gefeiert und ich denke, der Kampf gegen Gonzalez könnte unheimlich interessant werden. Und ich würde gerne danach den Sieger dieses Kampfes im Superfliegengewicht gegen Naoya Inoue sehen, wenn der mal wieder ein bisschen aktiver wird. Der boxt ja jetzt am kommenden Dienstag noch. Dann wünsche ich mir im Halbweltergewicht Victor Postol gegen Terence Crawford. Das wäre auch ein ganz klarer Wunschkampf, wo man eigentlich auch sagen kann, das wäre dann so mehr oder weniger die Nummer 1 gegen die Nummer 2 in meinen Augen in der Gewichtsklasse. Und im Weltergewicht hätte ich gerne in beliebiger Konstellation, Danny Garcia, Timothy Bradley, Sean Porter, Keith Thurman und Cal Brook. Ich will mindestens drei Kämpfe sehen, wo jeweils immer zwei der genannten Namen drin sind. Ich denke, das ist die höchste Zeit, dass wir da mal ein bisschen Klarheit schaffen in der Gewichtsklasse, die extrem gut besetzt ist, aber irgendwie kämpfen alle so nebeneinander. Und ja, und was, wenn ich das auch nochmal kurz sagen kann, also mit Scott Quigg und Carl Frampton ist ja am 27.02. schon mal der erste große Kampf dieses Jahres, der sonst durchaus Potenzial gehabt hätte, auf so einer Liste zu stehen. Das ist für mich eigentlich auch ein Wunschfight, der steht ja natürlich jetzt schon, deswegen wurde der Wunsch schon erfüllt, denn das ist sicherlich auch eine unheimlich, unheimlich spannende Angelegenheit zwischen den beiden ungeschlagenen Jungs, die da auch Titel vereinigen.
Wie sieht das bei dir aus, Eugen? Hast du dir ein paar Gedanken gemacht für Kämpfe, die du gerne sehen würdest, 2016?
Ja, ich kann mich da nur anschließen, was der Benni sagt. Also das ist natürlich absolut brutal, ne? Des Weiteren wahrscheinlich noch wie Lomachenko gegen einen richtig starken Mann. Alles, was zur Klärung der Situation im Schwergewicht hilft. Also egal, ob es ist Wilder, Ortiz, wie auch immer die Konstellation da sein wird. Da gibt es ja momentan eine Menge, Menge spannender Leute und Joshua und da einfach mal die guten Jungs gegeneinander. Also zusammenfassend kann man ja fast sagen, einfach nur die ganz starken Jungs gegeneinander, so, dass die Divisions halt ein bisschen geklärt werden, so im Welter, wie ich schon sagte. Da gibt es ja Pac-Man, das ist ja jetzt ein Welter, ist ein Super Welter, weiß man nicht. Ne? Macht er noch einen Kampf, macht er mehr, wahrscheinlich nur einen, aber weiß man alles nicht. Und ich finde auch, Welter muss auch irgendwie geklärt werden. Golovkin Alvarez wäre natürlich brutal oder irgendwie Ward, der aufgestiegen ist gegen Kovalev. So, das ist zum Beispiel auch so ein Duell. Ward gegen Kovalev, Sieger, wahrscheinlich Frau Nummer 1. Es ist ganz schwierig. Ne? Also, das ist Thurman. Ich mag den Typ einfach und ja, der auch gegen jeden im Welter. Also, das ist einfach so viel Spannendes möglich. Das ist schon sehr interessant. Und irgendwie, weiß ich, Wunsch halt, könnte ich so direkt nicht nennen. Auch Kahn gegen Luft, wenn das käme, wäre auch fantastisch. Und boah, also das wäre vielleicht so der Kampf, den ich am ehesten nennen würde, aber auch so Kovalev Ward oder so, das alles. Alvarez Golovkin, ich weiß gar nicht, das ist halt wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, so, ne? Das, wenn man sich so aussuchen könnte, da wäre halt so fürchterlich viel Geiles möglich, ne?
Was wäre denn für die Manu Geiles möglich?
Vieles wäre möglich. Ich habe mir jetzt drei Sachen rausgesucht. Ich hätte aber auch bestimmt sieben aufzählen können, die ich gerne sehe. Aber damit es nicht ganz so lange wird, ja, ich habe jetzt gar nicht Platz 1, Platz 2, Platz 3, sondern grundsätzlich einfach so drei Kämpfe genommen. Der erste wäre jetzt Povetkin gegen Wilder. Ich denke, das wäre schon wichtig. Könnte man aber auch mit Wilder gegen Fury tauschen. Also es wären beides Kämpfe, die ich gerne sehen würde. Povetkin hat es verdient, mal wieder um ja, den Titel zu fighten. Und Wilder sollte sich vielleicht dann doch irgendwann mal der ersten großen Prüfung stellen. Und dementsprechend wäre das für beide natürlich ein unheimlich wichtiger Kampf. Wilder kann er wirklich das ja, zeigen, was man vielleicht von ihm erwartet. Oder eben auch viele erwarten eher von Povetkin, dass er Wilder schlägt. Also von daher, ja, für viele Leute ein interessanter Kampf, auch für mich. Ich denke, Wilder würde das machen, aber da sind viele Leute anderer Meinung. Und ja, aus dem Grund würde ich gerne diesen Kampf sehen. Und Stevenson gegen Kovalev, klar, das sind die beiden Besten dieser Klasse. Und dementsprechend, ja, wer will das nicht, dass die beiden Besten der Klasse gegeneinander kämpfen? Denke, das ist ein großartiger Kampf, wo ich denke, dass Kovalev den gewinnen würde, aber
Oh, die beiden
sehen
Besten dieser
wollen.
Klasse, okay.
Ja, finde ich schon. Hast du Einwände? Wen würdest du denn da vor den beiden sehen?
Weiß ich, also Ward würde ich auf jeden Fall vor Stevenson sehen. Auch obwohl der inaktiv war, aber von der Legacy würde ich ihn über Stevenson ranken und Bitter Bier vom Potenzial würde ich ihn auch über Stevenson
Ja, gut,
ranken.
du hast recht, wenn du es jetzt so siehst. Klar, nur wie gesagt, Peter Bief hat noch keine großen Kämpfe gemacht. Klar, potenzialmäßig hast du recht, könnte sein, dass der da Möglichkeiten hätte. Allerdings, ja, da hat er mich noch keine großen Kämpfe gemacht. Daher kommt er für mich dann noch
Ja.
nicht in den Bereich rein, muss er sich erst verdienen, finde ich. Und Ward, ja, klar, ist natürlich grundsätzlich vielleicht sogar der Beste in meinen Augen. Aber das Problem ist eben, dass er halt ja nur durch Inaktivität geglänzt hat in den letzten Jahren. Dementsprechend muss ich da Stevenson und Kovalev momentan Stand jetzt aktuell sehen. Und dementsprechend würde ich diesen Kampf auch gerne betrachten dürfen.
Ja, die
Ja.
Division muss auf jeden Fall geklärt werden, ne?
Genau, eben, damit man da wirklich dann sagen kann, wer ist hier Number One. Und ja, ein Klitschko gegen Fury-Kampf, und zwar den zweiten, muss man, denke ich mal, sehen wollen, weil da ja
Ja,
vieles von
vieles von
abhängt, wie
abhängt, wie
dieser
dieser
Kampf
Kampf.
dann endet. Falls Klitschko das Ding gewinnt, haben wir die gleiche Situation wieder wie vorher, oder zumindest so in etwa gleiche. Und wenn Fury gewinnt, dann bleibt die Situation so, wie sie jetzt ist, und das wäre wahrscheinlich auch das beste Szenario, denn es würde unheimliche Spannung im Schwergewicht dann herrschen, und dementsprechend, ja, ist dieser Kampf extrem entscheidend und wichtig für die Gewichtsklasse, und deswegen möchte ich diesen Kampf auch sehen, damit man endgültig weiß, wer von den beiden jetzt besser ist. Oder kann Klitschko da möglicherweise einen Weg finden, Fury dann doch auf eine gewisse Taktik und mit einer gewissen Taktik zu schlagen? Kann man gespannt sein auf den Kampf, er kommt definitiv, und deswegen möchte ich ihn auch definitiv sehen.
Oder vielleicht führt er zu einer Kampfserie wie bei Stieglitz gegen Abraham oder gegen Pacquiao,
Wäre doch
von
super,
mehr
oder?
über 5 Kämpfen, wo man Stadien mit ausfüllen kann. Oftmals habe ich immer das Gefühl bei so Jahresrückblicken, dass da immer so dieser unterschwellige Satz mitfliegt. Früher war alles besser, aber ich finde eigentlich 2015 war doch, kann man sagen, ein ziemlich gutes Boxjahr, oder findet ihr das nicht? Eugen zum Beispiel.
Oh, das ist eine Frage, die ist nicht unbedingt einfach. Das ist ja gut, weil ich bin. Also es war auf jeden Fall nicht schlecht, sagen wir mal so. Ja, was ich halt schön finde, dass halt so viele auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite nicht, dass so viele Gewichtsklassen halt offen sind. Also die Frage, wer ist wirklich der Beste, wie im Welter, im Light Heavyweight oder im Mittelgewicht oder. Da gibt es, das ist halt so viel offen aktuell von den Kämpfern, die jetzt so emporkommen, das macht einfach, ja, das sorgt für große Freude für nächstes Jahr. Also ich freue mich sehr und ich hoffe wirklich, dass da die großen Dinge einfach zustande kommen und dass da nicht nur wieder geredet wird und irgendwelche Kämpfe gemacht werden, wo man eh weiß, wer gewinnt, sondern dass man einfach wirklich mal ein bisschen mehr Kämpfe sieht, die so, wo man sich halt drauf freut, wo man ist. Es gibt wenig Kämpfe, wo ich wirklich brenne, so, wo ich richtig heiß drauf bin. Und ich hoffe, da kommt 2016 noch mehr.
Höre ich andere Gegenstimmen zu meiner Aussage, dass das an sich ein gutes Boxjahr war?
Also ich denke, man kann durchaus argumentieren, dass die erste Hälfte dieses Jahres bis auf Manny und Floyd Mayweather eigentlich keinen echten relevanten Kampf hatte und dass das ziemlich enttäuschend war bis zur Sommerpause, aber danach ist es doch ziemlich geil losgegangen. Und dann gab es so Highlights auch, also für mich so mein kleines Jahreshighlight war diese Ansprache an Timothy Bradley von Teddy Atlas in der Rundenpause mit dem We are Fireman. Und das war schon ein bisschen episch. Oder was gerade mit Run Fighting passiert, finde ich ziemlich cool, dass wir endlich die Möglichkeit haben, viele Kämpfe in Deutschland mal wirklich zu sehen, die wir normalerweise auf anderen Wegen uns besorgen mussten. Also das sind schon echte Highlights. Also das Jahr war schon stark für uns.
Wie ist dein Eindruck vom letzten Jahr gewesen, Benny?
Ja, also ich fand auch, das ist ein gutes Jahr. Also wir haben Mayweather-Pacquiao und Klitschko Fury bekommen in einem Jahr und ich denke, das alleine macht das Jahr eigentlich schon zu einem guten Jahr. Dann muss ich dem Jan in Bezug auf Run Fighting zustimmen. Also ich denke, für die deutschen Boxfans ist das eine ganz, ganz tolle Sache und das ist extrem positiv für uns. Ansonsten muss ich eigentlich sagen, sehe ich das umgekehrt wie er. Ich war eigentlich der Meinung, dass es der ersten Jahreshälfte ziemlich tolle Ansetzungen gab. Ich meine, klar, in der zweiten, es gab jetzt natürlich noch Cotto Canelo und Golovkin Lemieux, Veloria gegen Chocolatito, aber ich fand auch so Sachen wie Garcia Peterson und Thurman Guerrero und Mahrez gegen Santa Cruz auch gut. Die fallen jetzt, oder Matisse Provodnikov zum Beispiel, fand ich ja auch, war auch eine tolle Ansetzung. Da sind so ein paar Sachen,
Roy
die.
Jones Jones gegen Marcianelli.
Ja, gut, der war ja, gehört ja wieder zur zweiten Jahreshälfte. Aber insgesamt fand ich, die waren jetzt nicht so weit auseinander. Das erste halbe Jahr war schon nicht so schlecht jetzt im Nachhinein. Wenn man jetzt nochmal wirklich ein bisschen über die Wochen guckt, da waren schon auch ein paar gute Sachen dabei. Also ich denke, wir haben insgesamt ein sehr, sehr gutes Jahr gesehen und es verspricht extrem viel Spannung in vielen Gewichtsklassen. Wir haben wirklich, wirklich in den seltensten Fällen eigentlich irgendwie eine klare Nummer 1. Und ich denke, da ist einiges möglich. Da sind ganz tolle ausgeglichene Kämpfe zwischen Top 5, Top 6, Top 8 Leuten in verschiedenen Gewichtsklassen möglich. Und ja, ich hoffe, es geht 2016 so weiter.
Auf jeden Fall.
Ja, das Krasse ist ja auch, wenn man eine klare Nummer 1 hat, so, dann ist man oft gelangweilt, aber hat man sie nicht, sagt man vielleicht, ah, oh, wie schwach ist denn die Gewichtsklasse, gibt es keinen Dominator und wer ist denn hier der Stärkste und so. Man kann, ist natürlich auch schwierig, ne?
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Ja, aber wie du auch schon gesagt hast, so von den Möglichkeiten gibt das natürlich dann viel mehr mögliche Sachen, wie jetzt das Kind im Süßwarenladen. Da weißt du
Ja.
halt nicht, was du eigentlich willst. Aber wie gesagt, also was ich da so gesehen habe, jeder Kampf, den ihr da genannt habt, ist ein Kampf, der seine Daseinsberechtigung hat und den jeder Fan sehen will. Gut, somit würde ich sagen, schließen wir das Jahr 2015 ab. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns bei unserem Podcast zuzuhören. Teilt uns, empfiehlt uns weiter, schickt unsere Links raus nach Facebook, Twitter, Instagram oder vielleicht sogar auf MySpace, wenn da noch jemand unterwegs ist. Oder auf StudiVZ. Vielleicht sind da ja auch noch ein paar Leute unterwegs.
Oder ihr, wer kennt wen?
Wer kennt wen oder gutefrage.de? Kennt wer den Box-Podcast? Ja, nein, vielleicht. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr uns teilen würdet. Habt ihr Fragen? Habt ihr Kommentare? Lasst es uns wissen. Auf unserer Homepage www.boxpodcast.de gibt es auch eine Kommentarfunktion. Ansonsten schreibt uns bei Facebook. Und wir wünschen euch einen guten Start in das Jahr 2016. Kommt gut rein und bis nächstes Jahr.
Servus.
Servus.